Herzlich willkommen zur neuen Folge von Krebs, Depression und Sonnenschein.
Du hast Krebs.
Du hast Depression.
Und da reden wir drüber. Tag Fleischer.
Tag Briefträger.
Tag Christina.
Hallo. Hallo
Christina.
Es ist so schön, dass du da bist. Wir haben gerade nur ganz, ganz kurz gesprochen und da habe ich schon gesagt, ich habe nochmal die alte Folge gehört, in der ich Gast in deinem Podcast war. Mhm. Und Benni und ich haben so eine etwas merkwürdige Tradition, Menschen, die bei uns zu Gast im Podcast sind, gar nicht richtig vorzustellen. Und ich habe gedacht, das machen wir mit dir mal anders. Du ahnst vielleicht schon ein bisschen, worauf das jetzt hinausläuft. Du hattest damals einen ganz, ganz tollen Podcast, wo du die schönsten Menschen auf Twitter interviewt hast. Und ich hatte das Glück, einer davon zu sein. Und du hast das immer mit so einem Fragenkatalog eingeleitet. Und ich habe noch mal die Fragen rausgeschrieben, die du mir gestellt hattest.
Ach du liebe Schande.
Ich fand eigentlich, ich habe das ja immer gerne gehört und ich fand, das war eigentlich ein total netter Einstieg, weil man natürlich als Hörer die Fragen gleichzeitig mitbeantwortet und so automatisch eine Verbindung zu deinen Interviewpartners herstellt. Also springen wir einfach mal rein. Name haben wir schon geklärt. Du bist Christina. Mhm. Alter?
45.
Ich lebe in
Bielefeld und Mönchengladbach.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste, geht es mir gerade? Eine 7. Und für eine 10 bräuchte ich?
Schlaf.
Bisschen niedrigere Temperaturen würden auch nicht schaden, oder?
Genau, das wäre der nächste Punkt gewesen. Und 10 ist unrealistisch. Also
okay. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
Oh, wer denkt, ich denke, ich will einen Fragen aus. Zu vertrauen.
Zu vertrauen, okay. Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
Die Hitze?
Ja, das ist, glaube ich, mehrheitsfähig. Politik ist?
Ein schweres und wichtiges und kompliziertes Geschäft.
Mhm. Musik ist?
Elementar.
Danach riecht meine Kindheit.
Milchreis.
Milchreis, nicht schlecht. Mit Zimt und Zucker?
Oh ja.
Darauf bin ich richtig stolz.
Auf meine Kraft.
Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du nicht getan zu haben?
Gereist zu sein. Noch mehr gereist zu sein.
Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn du so lange nachdenkst?
Ja, es ist ein gutes Zeichen, weil ich glaube, dass alles so ist, wie es ist und so sein soll, wie es soll und mich dahin geführt hat, wo ich bin. Und das ist ein guter Platz. Mhm. Von daher bereue ich nicht so wahnsinnig viel.
Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist?
Geist. Geist.
Mit 1000 Euro würde ich jetzt sofort?
Ja, es ist eine relativ platte Antwort, aber ich würde mal ein paar Tage abhauen, ja.
Das ist doch gut. Mein erster Kuss war?
Mit Tim Busch, einem sehr, sehr coolen Skater aus meinem Konfirmandenunterricht. Und ich war die Erste in der Klasse, die einen Zungenkuss bekommen hatte. Und ich habe allen erzählt, hey, meine Zunge ist jetzt ganz anders. Und es war irgendwie sehr spektakulär.
Liebe Grüße an Tim. Diese Superkraft hätte ich gern.
Essen ohne zuzunehmen.
Diese Person denkt gerade an mich.
Ich würde mal hoffen, der coole Typ an meiner Seite, der gerade nicht an meiner Seite ist, aber sonst an meiner Seite ist.
Wenn ich mutiger wäre, würde ich?
Ich bin voll mutig.
Sehr gut. Das schönste Kompliment ist für mich?
Ich vertraue dir.
Das ist ja was, was dir schwer gefallen ist, hast du vorhin gesagt. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gerne zurückreisen.
An den Tag, an dem ich angefangen habe zu rauchen, weil das ist eine der ganz, ganz wenigen Dinge in meinem Leben, die ich wirklich zutiefst bereue. Und dann würde ich sagen, Scheuerpfoten weg, du bist total bekloppt. Lass es sein.
Und würdest du dann auf dich hören?
Nein, ich war 15.
Das werde ich nie, nie vergessen.
Ganz tiefes Glücklichsein.
Und die letzte Frage war immer, ich glaube, die Fragen haben ja so ein bisschen variiert, aber die letzte war immer, bestes Schimpfwort ever.
Wurstkopf.
Benni, was ist dein bestes Schimpfwort ever?
Schmollmops. Allerdings nur für meine Kinder, aber da ist das Beste.
Ich hatte damals Flitzpiepe im Angebot. Das war ein Podcast, der hieß In echt jetzt. Man kann den natürlich noch abrufen, das hast du aber nicht mehr weitergemacht, oder?
Genau, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte, weil ich so sehr beschäftigt war mit dem echten Leben, in echt jetzt, und mit Glücklichsein. Und dann ist es auf der Strecke geblieben. Zudem habe ich das Fotografieren für mich entdeckt. Marcel, da hast du mich ja in meinen Anfängen sehr unterstützt, wofür ich dir sehr dankbar bin. Ja, und dann war es dann irgendwann gut und dann haben in echt jetzt und ich Schluss gemacht.
Mhm. Und war das okay? Also da sind ja wirklich viele schöne Gespräche entstanden.
Da sind nicht nur viele schöne Gespräche entstanden. Letztlich das Leben, so wie ich es führe heute, ist dadurch entstanden.
Wow.
Ja, das klingt sehr monumental, ist es in meiner Wahrnehmung auch. Weil ich durch den Podcast ganz, ganz intensive Freundschaften entwickelt habe. Letztlich auch auf weiteren Umwegen den tollen Typen an meiner Seite kennengelernt habe. Und weil ich den Job, den ich jetzt heute mache, auch über diesen Podcast bekommen habe. Ich mache nämlich jetzt beruflich Podcasts.
Ja, wollte ich gerade fragen. Was Podcasten hast du ja nicht aufgegeben?
Genau. Und das, also was hätte noch Besseres kommen können? Also, dann zu gehen, wenn es am besten ist, finde ich, ist immer eine gute Variante, in dem Fall zumindest.
Und sag mal kurz, was machst du jetzt für einen Podcast? Wo kann man dich hören?
Ich arbeite für eine Social Media und Podcast Marketing Agentur. Der ist kundenfokussiert, sitzt in Bielefeld und wir machen für verschiedene Firmen Podcasts. Und es gibt auch noch ein Format, das moderiere ich, das heißt der Bielefelder. Und das Witzige ist, das ist ein bisschen in echt jetzt, nur ohne Twitter, dafür mit Bielefeld.
Ja, wie cool.
Überall da, wo es Podcasts gibt.
Benni, ich würde dich gerne irgendwie ins Gespräch mit reinholen.
Ja, du, ich dachte, ich habe gerade so einen schönen Flashback an, ich habe ja damals auch die Folge gehört, wo du zu Gast warst bei Christina. Ich erinnere mich noch, ich habe das gehört, da habe ich zu der Zeit noch mit meiner Tochter auf dem Boden, auf einer Matratze immer geschlafen. Und da habe ich das tatsächlich gehört, bevor ich eingeschlafen bin. Und ich bin auch wach geblieben, solange wie ihr euch unterhalten habt, was ein großes Kompliment ist. Denn normalerweise schlafe ich sehr schnell ein dabei. Ich steige einfach mal so ein. Ja, Christina, wir kennen uns ja überhaupt nicht. Ich sehe, hab dich tatsächlich vor mittlerweile 9 Minuten oder 10 Minuten das erste Mal gesehen hier auf meinem Bildschirm und kannte halt nur deine Stimme und eure Podcast-Folge. Aber ich muss gleich, glaube ich, etwas vorausschicken, nämlich ich muss mich bei dir bedanken. Glaube ich zumindest, weil... Ach. Marcel und ich, wir haben da nie drüber gesprochen, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass wir unseren Podcast nie angefangen hätten, wenn er nicht tatsächlich mal bei dir zu Gast gewesen wäre. Könnte was dran sein, ha? Weil ich erinnere mich tatsächlich noch gut daran, dass nachdem die Folge lief, waren wir essen mit einem guten Freund und haben tatsächlich natürlich uns darüber unterhalten und irgendwie kam da so das erste, was wir gesagt haben, eigentlich müssen wir ja den Klischee entsprechen und selber auch mal einen Podcast machen. Dann haben wir das zwar lange nicht mehr angefasst, aber letztendlich, glaube ich, könnte das der Grundstein für deine Idee gewesen sein, Marcel, dann später zu sagen, ach komm, dann machen wir halt jetzt einen Podcast aus der ganzen Geschichte. Oder also, liegt das falsch?
Nee, ich weiß nicht, ob ich überhaupt auf die Idee gekommen wäre. Also ich habe in echt jetzt immer gerne gehört. Ich fand das Gespräch total angenehm. Ich habe vorhin noch mal in die Folge reingehört und ich fand mich so im Rückblick wahnsinnig bemüht. So, also ich hatte das, weiß ich nicht. Ich glaube, da habe ich mich auch ein bisschen weiterentwickelt, hoffe ich. Aber das war auf jeden Fall klar. Das war so die Initialzündung dafür, keine Frage.
Wisst ihr was? Ich bin ja so ein unfassbar gefühliger Typ, ne? Ich könnte jetzt schon wieder heulen, ob so eines Feedbacks, weil es einfach, überleg doch mal, das ist ja eigentlich nur so ein kleines Spaßprojektchen gewesen. Und da einen Impuls irgendwo geben zu können für irgendwas, was euch ja auch gut tut und weiterbringt und Spaß macht und boah, geil, toll.
Na, vor allem nicht nur uns. Ich glaube, was uns ja auch immer wieder aufs Neue überrascht, ist nicht nur, es bringt ja nicht nur uns was, sondern offensichtlich bringt es ganz vielen Leuten was. Mhm. Und das finden wir immer wieder, also sind wir selber immer noch überwältigt von und ist ganz toll. Und deswegen, also wirklich nochmal ein großes Danke, weil ich glaube, ohne das säßen wir heute gar nicht hier.
Benni, wir müssen das Thema wechseln, weil ich fange gleich an zu heulen. Gut,
dann wechseln wir das Thema. Marcel, erzähl doch einfach mal, warum wir überhaupt heute mit Christina zusammensitzen, weil da gab es ja jetzt eine kurze Vorgeschichte und das hat doch was mit der letzten Folge zu tun.
Genau, wir haben ja nur sehr, sehr losen Kontakt so über die Zeit, aber du hast netterweise an mich gedacht, als du den Film Studs gesehen hast, den wir ja zusammen mit dem Buch in der letzten Folge besprochen haben. Und dein Feedback war, dass alles sehr interessant war, aber du doch auch sehr überrascht warst, wie wir das besprochen haben. Mhm. Und nachdem du das gesagt hattest, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, du hörst ja hier nur sporadisch rein, unser Freund Mobby, der hier auch öfter zu Gast ist, von dem kann man ja immer mit einer ehrlichen Rückmeldung rechnen. Und der war auch nicht so zufrieden mit uns, sage ich mal ganz allgemein. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, ich würde gerne noch mehr davon hören. Ich würde mich gerne mit dir darüber austauschen. Das ist jetzt wieder so ein Teil, ich habe mich gefragt, warum schaut man einen Film wie Studs? Und ich glaube, da gibt es in dem Fall zwei Gründe. Der eine ist, man ist ein wahnsinniger Jonah Hill-Fan und will alles gucken, was der Mann gemacht hat. Und da würde ich dich jetzt aber nicht unbedingt vermuten. Und der zweite Grund ist, man hat irgendeine Art von Verbindung zu dem Thema Mental Health, auf welcher Ebene jetzt immer, ob das über Depressionen ist. Jonah Hill selber hat, glaube ich, keine Depression, sondern eine Angststörung, meine ich, irgendwo gelesen zu haben, würde ich mich jetzt aber auch nicht, würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Wie bist du denn überhaupt zu dem Film gekommen? Vielleicht starten wir mal so.
Vielleicht noch mal vorab. Es geht mir gar nicht so um eine Wertung, dass ich das, was ihr da gesagt habt, irgendwie für vollkommen falsch oder irgendwie, keine Ahnung, blöde fand. Ich habe mich nur wahnsinnig gewundert. Aber das kann ich ja gleich vielleicht ein bisschen ausführen.
Unbedingt, sehr gerne.
Als ich die Doku gesehen habe, erstmal, ich fahre total auf Schwarz-Weiß ab. Und dann habe ich das Cover gesehen und habe gedacht, oh cool, Schwarz-Weiß, guck's mal eine Doku, weil Dokus liebe ich auch. Und ich bin sehr affin für das Thema Psychologie. Mhm. Und deswegen war mir klar, alles klar, dass da gucke ich mal rein. Das vielleicht auch nochmal vorab. Ich bin ein großer Fan der Psychotherapie. Habe selbst schon einige Schleifen gedreht mit meiner Therapeutin, immer mal mit ein paar Jahren dazwischen. Auch tiefenpsychologisch fundiert, also nicht das, was ihr beschreibt, so dieser amerikanische Weg, schnell, effizient, sondern richtig mit in den Keller gehen, Kartons angucken, auspacken, wegwerfen, neu sortieren, wieder in den Keller gehen. Also das komplette Programm, gute deutsche Psychowertarbeit. Und dann habe ich diese Doku angefangen und ich war in einer Phase, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie Backend und Frontend passen momentan bei mir nicht zusammen. Da sind so Spannungen. Ich muss irgendwas machen, hatte aber noch kein richtiges Packende. War auch zu
wenig. Wenn ich da reingrätschen darf, ich ahne, was du meinst, aber kannst du das trotzdem noch ein bisschen ausführen?
Ja, ich hatte das Gefühl, in mir sind Spannungen. Nach außen bin ich eine sehr glückliche, fröhliche Frau. Und in meinem Backend marodieren irgendwie komische Schwingungen, die ich nicht so richtig greifen kann. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch schon lange nicht mehr in Therapie. Bestimmt 2 Jahre. Aber ich war sehr offen für Themen, die mir im weitesten Sinne irgendwie weiterhelfen. Genau. Und dann habe ich die Doku gesehen und die hat mich wahnsinnig ergriffen. Mit Jonah Hill, ehrlich gesagt, habe ich vorher mit dem Kontakt gehabt. Im Nachhinein, ich kannte ihn dann aus Wolf of Wall Street, aber sonst hat er mich nicht gebracht. Und dann habe ich diese Doku gesehen und ich habe geweint vor Ergriffenheit. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass es manchmal Momente gibt, wo du einen Satz hörst und der ist das, genau der Satz, den du brauchtest. Und das war bei mir, denn dieser Satz viel, wahres Vertrauen ist das Leben in Ungewissheit. Mhm. Und der hat mich so komplett eingenommen. Und ich war vor allen Dingen auch, und da habe ich euch nämlich total widersprochen in eurer Podcast-Folge, um jetzt endlich mal den Bogen zu drehen, er hat mich auch insofern sofort angesprochen, weil Stats ja gleich in der ersten Szene sagt, Leute, es muss hier mal ein bisschen schneller gehen. Ne, ich möchte meinen PatientInnen möchte helfen und das kann nicht immer ewig dauern. Ich habe eine Verzweiflung. Ich will, dass die sowas wie, die sollen Hoffnung bekommen, die sollen so einen Relief bekommen und das soll schnell gehen. Und das konnte ich total gut nachvollziehen, weil ich bin diese ganzen tiefen Kellerschleifen tausendfach gegangen. Und ich dachte, jetzt muss es aber auch mal flotter gehen. Du hast es doch alles gelernt, Scheuer. Was ist denn mit dir? Jetzt kann es doch mal schneller gehen. Und da hat er mich mitgepackt. Und ich glaube, das war ja auch ein Aspekt, der euch, vor allen Dingen dich, Benni, ziemlich genervt hat, ne?
Nee, gar nicht. Deswegen, ich bin gerade ein bisschen erstaunt. Ich hätte jetzt auch tatsächlich gesagt, dass ich dagegen nicht widersprochen habe. Ich glaube aber, ich weiß, was du meinst, weil ich habe gesagt, was mich an dem ganzen Aufbau und übrigens, also das ist sowieso, das Problem hatten wir auch mit Moppy übrigens, dass ihr kommt jetzt sehr von der Filmseite, ne? Und ja, wir haben ja ganz viel über das Buch gesprochen und haben ja dabei auch selber... Ja, warum los? Gute Frage, gute Frage. Die Frage können wir gleich an Marcel weitergeben. Aber wir haben halt über dieses Buch gesprochen und haben ja nur den Schluss eigentlich über den Film gesprochen und da sind wir uns, also erstmal sagen, da sind wir uns total einig. Der Film hat mich auch sehr berührt, ich fand den total klasse. Was ich gesagt habe, weiß ich, ist, dass ich gesagt habe, dieses... Was mich stört an dem, so wie es vor allem im Buch dargestellt wird, ist, dass es hier um eine neue Art von Therapie geht, die natürlich den Menschen schnell helfen soll. Aber da wird auch so getan, also, aber was mir fehlt ist, also was ich gut finde, es ist völlig gut zu sagen, hier, du brauchst jetzt diese Hilfe für den Sofortfall oder das kann dir in der Situation helfen. Aber in dem Buch wird es tatsächlich so dargestellt, als wenn das die Lösung ist. Also ich mache nur diese Sachen im Akutfall immer wieder und dann kann ich das beherrschen, aber ich kümmere mich nicht um das Problem. Also weißt du, weil das sind ja, im Normalfall sind das ja Symptome und diese Symptome bekämpfe ich anhand mit diesen Tools. Und dass die funktionieren, das haben wir, glaube ich, auch gesagt, ist, glaube ich, sofort dran, dass die funktionieren. Mein Hauptkritikpunkt war halt dieses, dass ich sage, für eine Therapie, ja, also das ist halt ein Verarzten der Symptome, was völlig gerechtfertigt ist, aber es löst nicht auf Dauer das Problem. Und das kann das auch nicht. Das ist mal, also das war mein Ansatz dazu.
Ich glaube, dass wir generell nochmal, das hast du ja gerade schon gesagt, komplett unterscheiden müssen zwischen Buch und Film.
Ja.
Und das hat mich wahnsinnig gewundert, warum ihr jetzt so ausführlich dieses Buch auseinandergepflückt habt. Marcel hat das ja auch erklärt, ne? Also wenn ein Film geguckt wird, wird auch erst das Buch dazu gelesen. Und das sind für mich zwei wirklich unterschiedliche Sujets. Da bin ich mit euch völlig d'accord. Ich kann mich aber auch noch an eine Stelle erinnern, wo du, Benni, gesagt hast, ich will jetzt nicht dich angreifen, aber wo du gesagt hast, ja, du hättest aus dem Buch auch so rausgelesen, ne, also Wissenschaft ist das Böse und wir setzen hier auf die höheren Mächte, wir setzen auf die Spiritualität und alles Fundierte wird abgelehnt. Das habe ich selbst in dem zugegebenermaßen scheußlichen Buch nicht empfunden. Dass es konträr steht.
Also, ich hätte jetzt gesagt, in meiner Erinnerung hat Marcel das mit der Wissenschaft erzählt, aber grundsätzlich hast du recht, oder was ich weiß, was ich bemängelt habe. Ich habe gesagt, ich verstehe ehrlich gesagt nicht halt, also ich habe das Gefühl, dass dieses Buch versucht, Fronten aufzumachen, eben zwischen herkömmlicher Therapie und dieser neuen Form, um sie zu verkaufen.
Genau, und das ist dieser ganze Marketing-Überbau, der einfach kolossal nervt.
Genau.
Ne? Dieses amerikanisierte Californication, wir machen jetzt hier eine vollkommen neue Methode. 2 Tage Ananas essen, 20 Kilo weniger. Ihr werdet es nicht glauben, bei uns in Los Angeles ist alles anders, nur halt für Psychologie. Unerträglich, ja, total nachvollziehbar. Hat aber für mich wieder nichts mit diesem für mich so berührenden Film zu tun.
Völlig richtig.
Genau, ne, auch, also weder im Buch noch im Film habe ich es so empfunden, dass wirklich das Bekämpfen von Symptomen der einzig wahre Weg ist und dass man nicht noch irgendwie in die Tiefe gehen sollte. Ich habe es so verstanden für mich. Ich kam natürlich auch aus einem anderen Mindset, als ich es das erste Mal gesehen habe, weil ich gerade auf der Suche war nach ein bisschen Leichtigkeit für mein Herz, ne, oder ein bisschen Erleichterung, so. Dass vielmehr die Tools oder die Arbeit mit dem, was DATS vorschlägt, ein Opener sind, um die Kraft zu haben, um nochmal in den Keller zu gehen.
Ich habe das, wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also ich glaube, diesen Wunsch, den du ja auch gerade umrissen hast, zu sagen, es muss doch jetzt mal schneller gehen. Das kann doch nicht sein, dass man hier eben, dass man die Schleifen dreht, wie du sagst, das ist ja das eine. Aber dass das immer und immer wieder passieren muss und dass man eben vor den nächsten Fragezeichen steht oder sogar vor der nächsten Krise und sagt, und jetzt ist das alles, was mir geboten wird. Ich glaube, das ist total nachvollziehbar für ganz, ganz viele Menschen. Trotzdem wollte ich noch mal fragen, wie würdest du denn sagen, ist natürlich hypothetisch, aber wenn du diese Schleifen nicht gegangen wärst, wenn du diese Therapieerfahrung nicht gehabt hättest, kannst du dir vorstellen, dass das Buch dann ähnlich gewirkt hätte, anders gewirkt hätte, gar nicht gewirkt hätte?
Also für mich sind diese Schleifen komplett alternativlos. Und ich kann mir vorstellen, dass für Menschen, die vielleicht eine Affinität haben, aber noch nicht so weit sind, sich mit einer Therapie auseinanderzusetzen oder sie vielleicht auch ablehnen, aber merken, sie wollen was tun, dass diese Tools ja erstmal niemandem wehtun. Das kannst du gut machen. Mhm. Ne? Natürlich kannst du dich in Dankbarkeit üben. All das, wo bei euch ja auch ein großer Konsens war. Hilft es dir bei einer generalisierten Angststörung, hilft es dir bei einer schweren Depression oder auch einer mittleren Depression oder wie auch immer? Ich meine, nein. Das glaube ich nicht. Und was euch auch so genervt hat, dieses, ne, also wirklich alte Strategien darzustellen, als seien sie jetzt der heißeste Scheiß, das ist natürlich kokolos.
Ne? Ja, also das mag auch sein. Weiß ich nicht. Weil du ja vorhin gesagt hast, du könntest jetzt nicht sagen, dass in dem Buch so gesagt wird. Also die Tools sind die Lösung. Ich meine mich zu erinnern, dass es fast wortwörtlich so gesagt wird von dem Autoren, dass er nämlich tatsächlich sagt, also die einzige Möglichkeit ist, dass man eben immer diese Tools benutzt. Und die muss man bis an sein Lebensende weitermachen. Und eine andere Lösung gibt es nicht. Und deswegen gibt es ja auch dieses fünfte Tool, das mit der Willenskraft, ne? Dass man das halt eben durchhält. Und mir fehlte eben genau das, dieses, hey, okay, und wenn du das machst, dann hast du auch die Kraft und die Energie und auch die Kapazitäten, um dich ganz anders damit auseinanderzusetzen. Ja. Das hat mir tatsächlich gefehlt in dem Buch. Ne? Und das ist tatsächlich genau das, wo ich denke, ja, das ist alles schön, hat alles seine Rechtfertigung. Ich finde es auch super, dass wenn jemand kommt und sagt, ich habe jetzt ein Problem, was kann ich jetzt tun? Abgesehen davon, dass ich das dauerhaft lösen möchte, aber was kann ich jetzt machen, um mich jetzt besser zu fühlen? Finde ich das super. Und du hast recht, in dem Buch kam das ganz anders rüber. Und da wurde das auch, also ich fand, mit sehr viel mehr Herz rübergebracht auch, als im Film, als halt in dem Buch, wo das halt immer angehängt wurde an dieses höhere Mächte, an diesen wahnsinnig esoterischen Gedanken, mit dem ich persönlich ein Problem habe. Das mag für andere Leute funktionieren, das ist auch gut, aber wo ich mich halt immer gefragt habe, das ist doch gar nicht nötig, weil eben die Technik setzt das doch gar nicht voraus, dass ich an höhere Mächte glaube, die mir ihre Energie geben.
Und das fand ich auch super spannend, weil ich halte mich für einen, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Esoterischste, halte ich mich für einen 1,5 Esoterik-Menschen. Also, ne, das ist wirklich nicht mein Ding. Aber ich fand eure Vehemenz, und da schmeiße ich euch beide jetzt in einen Topf, was diese höheren Mächte angeht, fand ich wahnsinnig interessant. auch da, es kommt ja auch immer wieder darauf an, wie man es so wahrnimmt und wie selektiv und mit welchem Mindset du da dran gehst. Ehrlicherweise habe ich beim Buch auch viel, viel übersprungen, weil es mich genervt hat. Ich habe aber diese inneren Mächte, diese höheren Mächte für mich ganz anders gewertet. Wenn wir jetzt die höheren Mächte, also Gott, das Universum, wie auch immer, mal austauschen gegen Benny oder Marcel oder Christina, wird für mich einen Schuh draus, drüber nachzudenken, dass ich ganz viel Kraft in mich setze. Das ist überhaupt nicht das, was er wollte oder was die Autoren wollten. So habe ich es aber für mich halt irgendwie bewertet. Und so machte es dann für mich Sinn. Eure Vehemenz fand ich insofern auch nochmal spannend, weil wir ja gleich zu Beginn der Folge gehört haben, mit welcher Aufregung und Hoffnung ihr über UFOs gesprochen habt. Und ich gedacht habe, wie witzig, die sind jetzt so anti, aber voller Hoffnung, dass in diesem UFO doch ein Pilot saß. Was für mich so symptomatisch war, zu sagen, ey Leute, lasst den Menschen doch die Hoffnung, lasst ihnen doch den Glauben. Vielleicht vielleicht versetzt er nicht im wahrsten Sinne des Wortes Berge, aber vielleicht ist er für mich ein Opener, weiter an mir zu arbeiten. Vielleicht ist es ein Opener, mir zu vertrauen, anderen zu vertrauen.
Und ich finde das einen sehr, sehr guten Punkt. Ich habe auch, also eben, wenn ein Feedback zu einer Folge kommt, dann nehmen wir das beide, glaube ich, sehr, sehr ernst. Und ich höre die Folge ja auch immer erst dann nochmal, wenn sie online ist. Und ich habe sie gleich früh morgens gehört und meinte dann zu Ari, zu meiner Frau, so, ich glaube, ich habe da auf ein paar Punkten ein bisschen sehr rumgeritten. Es hat sich für mich irgendwie als so eine Art Flanke aufgemacht. Und was du gesagt hast, dass du sagst, naja, die höheren Mächte, das kann doch auch einfach ich sein. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Ich glaube, diese Formulierung höhere Mächte ist auch absichtlich eine Leerstelle. Ja, also du kannst halt sagen, ich glaube an Gott, dann ist es Gott. Ich glaube an Schicksal, dann ist es das Schicksal. Höhere Mächte, das steht ja in keinem Lexikon, was das genau sein soll. Und du hast völlig recht mit dem UFO-Hinweis. Was wir auch schon in anderen Folgen festgestellt haben, ist, dass es, glaube ich, dass, sagen wir mal, Medizin im Allgemeinen, Benny, da kannst du natürlich noch ein ganz anderes Lied von singen, im Grunde ein sehr technisches Verständnis von Menschen hat. Ne? Also das ist das Problem, das ist die Lösung, das wird eingenommen, das wird rausoperiert und dann ist es wieder gut. Und dass wir halt aber auch immer noch eine, naja, ich will nicht sagen spirituelle, aber doch eine geistige Ebene haben, die auch irgendwo adressiert werden muss. Und dass das genau das ist, was in so vielen Arztbegegnungen vermisst wird, dass man so ein kleines empathisches Wort mitbekommt. Das muss ja gar nicht viel sein. So ein bisschen auf die Schulter klopfen oder irgendwas, das man als Mensch gesehen wird und nicht als Problem, was man mit Tabletten löst oder womit auch immer. Das ist natürlich so. Und das mit den UFOs habe ich gar nicht so gesehen, aber das ist ja fast zu gut eigentlich.
Das fiel mir nur auf.
Also wir sind da sicherlich drauf rumgeritten, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich die Gegenreaktion eben zu diesem Marketinggedöns, ne? Also das ist halt, weil das, so wie du selber sagst, weil das so genervt hat. Also ich habe das gemerkt, als ich dieses Buch, ich habe es ja auch fairerweise nicht gelesen, sondern gehört als Hörer.
Ich auch.
Ja. Und es hat mich so dermaßen genervt, während ich das gehört habe immer. Und ich finde, also das Lustige ist, wenn das so in dem Buch dargestellt worden wäre, wie du es interpretiert hast, zum Beispiel jetzt, ne? Da bin ich sofort bei dir. Witzigerweise meine ich mich auch daran zu erinnern, dass tatsächlich sie, und das ist das, was mich stört an dem Punkt, so wie es in dem Buch geschrieben wird, sie genau tatsächlich sagen, von diesen 5 Tools gibt es genau eines, wo die Kraft aus dir selber kommt, und das ist das Letzte, die Willenskraft. Bei dem anderen zapfst du eine andere externe Energiequelle an. Und das ist genau das, wo ich sage, so, das mag sein, das mag Leute, also nochmal, jeder, der das glaubt und der das braucht, für den ist das völlig in Ordnung. Aber für mich passt das halt überhaupt nicht. Und ich sage dir auch gerne, warum. Mhm. Das ist tatsächlich einfach nicht meine Einstellung. Wir hatten mal eine Folge über Glauben gemacht, wo wir darüber geredet haben. Ich hatte das witzigerweise vor 2 Wochen auch mit meiner Psychologin, sind wir auf dieses Thema gekommen, wo ich auch da saß und gesagt habe, ich bin eigentlich in einer sehr gläubigen oder in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Ich bin in einem Gemeindeumfeld aufgewachsen, habe dort alle Stationen durchgemacht, die man so durchmachen kann, und habe das als solches tatsächlich gelebt und bin aber einfach an einem Punkt, wo ich sage, ich bin total überrascht, dass ich obwohl ich mich in so einer Krise befinde, obwohl ich so eine schwere Krankheit habe, nicht einmal in der ganzen Zeit auch nur einmal gedacht habe, entweder lieber Gott, hilf mir da raus, oder lieber Gott, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, mir sowas anzutun? Das spielt für mich tatsächlich null Rolle. Ich habe noch nie irgendwie gedacht, es gibt irgendeine höhere Macht, die da irgendetwas mit zu tun hat. Weder, dass sie mir helfen kann, noch, dass sie daran schuld ist. Und das ist auch nur meine eigene Sicht, aber ich sage so eben, das kommt alles nur von mir. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich kann dann mit der Herleitung, da kriegst du Energie von außen, kann ich für mich persönlich gar nichts anfangen. Weil ich sage so, nee, das brauche ich nicht. Das ist dann für mich das Falsche. Und ich verstehe die Technik, aber eben, das mache ich dann nicht, um von außen Energie zu bekommen, sondern wie du richtig sagst, vielleicht um meine eigene Energie aufzuschließen. Ja, so.
Würdest du dir denn vielleicht wünschen, dass es sowas wie eine Energie von außen gäbe, die du anzapfen könntest oder an die du glauben könntest?
Also wenn du so eine Batterie hast, die mich auflädt, sehr gerne. Ja, natürlich würde ich mir das wünschen, ist vielleicht falsch. Wenn ich das Gefühl hätte, es gäbe eine, die ich anzapfen könnte, dann würde ich das sicherlich tun. Aber das Gefühl habe ich nicht.
Spannend, gerade mit dem Background, wie du aufgewachsen bist.
Ja, also weiß ich auch, habe ich auch mir schon oft den Kopf drüber zerbrochen, warum das eigentlich so ist, um nicht zu sagen, ich habe immer erwartet, dass gerade wenn dann sowas eintritt, dass das dann der Moment ist, wo man tatsächlich sagt, okay, da ist jetzt mein Halt, den kann ich da suchen. Und das ist überhaupt nicht so. Na, das haben wir damals schon diskutiert, das habe ich jetzt wieder diskutiert. Im Gegensatz zum Beispiel zu meiner Frau, die tatsächlich die kommt aus Österreich, das heißt, sie ist sowieso staatskatholisch, also das muss sozusagen, das ist ja verordnet. Aber deswegen kennt sie das natürlich auch, aber ich glaube, sie würde selber auch nicht sagen, dass sie jetzt ein besonders gläubiger Mensch ist oder so. Und die hat tatsächlich gerade zu Beginn meiner Krankheit, hat die gesagt, ich möchte jetzt eigentlich zu unserem Pfarrer gehen und ihn fragen, was ist das für ein Gott, was fällt ihm ein? Also die macht das, die kann auch da irgendwie eine höhere Instanz mit ins Boot nehmen. Und ich kann das nicht kann es nicht und möchte es auch nicht, weil ich denke, nee, das ist irgendwie ist einfach nicht mein Ding. So. Und wir haben auch damals gesagt, es ist auch fast ein bisschen, oder ich möchte jetzt nicht sagen unbedingt beneiden, also dass ich die Leute wirklich beneide, aber ich finde es schon cool oder ich finde es schon schön, dass Leute darin ihren Trost dann finden. Und das finde ich super, dass das so ist. Und vielleicht wäre es auch für mich super, wenn es so wäre, aber so ist es nicht.
Genau da wollte ich jetzt, ich dich aus Versehen schon wieder fast unterbrochen hätte. Nee. Genau das wollte ich fragen, weil ich glaube auch nicht an diese klassischen, an Kirche, an Gott, an irgendwie diese Geschichten. Aber ich beneide alle Leute oder freue mich mit ihnen, dass sie diesen Halt haben, weil ich den unfassbar wichtig finde. Das, was ich dann für mich versuche mitzunehmen, ist dann an mich zu glauben im weitesten Sinne. Und ich kann mich aber auch nicht davon freisprechen. Also wer bin ich? Ne? Wer weiß, was da noch irgendwie alles ist? Ich habe keine Ahnung. Und dieses Gefühl von Hoffnung zu haben, dass da vielleicht doch irgendwas ist, was echt Cooles noch für mich parat hat. Das finde ich ganz heilsam, den Gedanken. Ich finde gut und schön und warm. und dem möchte ich mich auch nicht versperren, aber ich kann halt auch nicht mit ganz tiefer Überzeugung an was glauben, aber toll für alle, die es können oder motiviert werden, eben dann halt auch durch diese Impertinenz des Buches, dann doch vielleicht an etwas zu glauben, was ihnen einfach Halt gibt.
Ja, das, also nochmal, das ist ganz wichtig. Das war auch nie unser Ziel. Also es war, also glaube ich, auch für Marcel sprechen zu können, du wirst es ja gleich selber wahrscheinlich dann zu dich nochmal äußern. Es war nie unser Ziel, das Leuten auszureden, dass das so ist. Ne? Es war halt wirklich auch immer nur zu sagen, also für uns braucht es das nicht oder das sehen wir nicht an der Stelle. Ja. Und ich finde, genauso du hast es gerade schöner ausgedrückt als ich. Ich freue mich auch für jeden, der halt das so kann und da einfach für sich seinen Halt findet. Das finde ich ganz toll, dass wenn jemand etwas sucht und dann den dort findet und da vielleicht eben auch wirklich von außen diese Energie für sich findet, finde ich das ganz toll. Mhm. Leider habe ich das so auch nicht eben.
Ja.
Wir haben das ja auch gesagt, dass Menschen unterschiedliche Formen von Ansprache brauchen. Ne? Manch einer muss halt lesen, dass das die neueste neurowissenschaftliche Erkenntnis ist. Jemand anders muss hören, dass das schon seit Jahrtausenden aus dem Himalaya so heraus praktiziert wird oder so. Und jeder hat da sowas, was ihm plausibler vorkommt oder sich vielleicht ein Stück echter anfühlt oder so. Und da, also genau wie Benny, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich habe mich jetzt gerade zwei Sachen gefragt. Das eine ist, also Christina, du bist natürlich so offen oder nicht offen, wie du das sein möchtest. Aber wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich bin eigentlich nicht religiös, aber ich finde das in mir, vielleicht sind mit höheren Mächten, vielleicht bin ich damit ich selbst gemeint. Ich finde das einen sehr, sehr schönen Gedanken. Aber wie bist du da hingekommen? Und anschließend an die Frage an Benny, wie würdest du das denn lesen, wenn du im Buch, würde dich das immer noch so nerven, wenn da statt der höheren Mächte Benny stehen würde? Also in deinem Buch, nicht in jedem.
Du erst, Christina, glaube ich.
Okay. Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht beantworten, wie ich da hingekommen bin. Ich meine, ich habe ja mittlerweile auch ein biblisches Alter. Ich bin 45.
Du bist ja die Jüngste, by the way.
Okay. Ich weiß es nicht. Ich kann halt aber einfach für mich nicht sagen, nee, da gibt's nichts. Also, dann wäre ich wahnsinnig klug, wenn ich das einfach so behaupten könnte und das vielleicht auch noch untermauern könnte. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich manchmal irgendwas verspüre oder irgendwas, davon bin ich auch weit entfernt. Aber ich gucke zum Beispiel immer wahnsinnig gerne auf so Zufälle und denke, meine Güte, dieser Weg hat mich da und da und da hingebracht. Das ist doch eine interessante Verquickung, als hätte das alles so sein sollen und hätte dich da jemand durchgeführt, wie auch immer. Und wahrscheinlich sind es einfach ja Koinzidenzen. Nee, wie sagt man es?
Zufälle,
die mich dann aber glücklich machen, wenn ich sie mir dann hinterher angucke und denke, oh wow, das sollte alles genauso sein. Und dann bin ich froh. Ich brauche auch keine wissenschaftliche Untermauerung. Ich brauche auch gar nicht so wahnsinnig viel Wissen. Was ich ganz viel brauche, ist ein Gefühl.
Und ich glaube, das ist auch ganz viel von dem, was vor allem auch in dem Film rüberkam. Ne? Mhm. Dieses Moppy meinte auch so, das ist echt Therapie auf Augenhöhe. So, und das ist natürlich schon auch, ich würde sagen, meine Therapie findet auch auf Augenhöhe statt. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Vorwurf, aber diese Art von Nähe, die beiden haben, das ist ja schon wirklich eben, das macht dann ja schon glücklich, wenn man nur zuguckt.
Ich habe mit meiner Therapeutin übrigens darüber gesprochen, weil die Doku mich tatsächlich dazu gebracht hat, oder der Film, nochmal 2-3 Sitzungen bei meiner Therapeutin zu machen. Dafür war es für mich das Geschenk überhaupt, weil ich Backend und Frontend wieder ganz gut zusammen habe.
Okay.
Und ich habe ihr davon erzählt und bei unserer ersten Sitzung und dann sagt sie, ich habe so viel zu tun. Naja, gut, dann gucke ich es halt. Und dann hat sie es geguckt und sagt sie, das hat mich wahnsinnig berührt und sie sagt, naja, aber das ist ja eigentlich der Ansatz, mit dem wir hier auch arbeiten. Ne? Ganz viel Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Und dieses Gefühl, was Jonah Philk entgegenbringt, diese unendliche Dankbarkeit, diese Liebeserklärung, dass wir haben eine andere Distanz, meine Therapeutin und ich, eine professionellere, denke ich, auch vor allen Dingen von ihrer Seite, was auch notwendig ist. Aber das Gefühl ist das Gleiche.
Ich glaube, also habe ich auch so in mir, oder ich will gar nicht für dich sprechen, ich bleibe mal bei mir, ich merke manchmal auch, dass da auch so ein Wunsch ist, nach dieser Art von Nähe, ne? Weil man kennt sich ja so gut, das ist ja auch eine Vertrauensfigur, der eigene Therapeut. Und bei meiner Therapeutin ist schon altersmäßig auch ein sehr großer Abstand zwischen uns. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich wirklich so mit ihr befreundet sein wollen würde. Aber dieser Wunsch, also einfach dieses Gefühl zu sagen, ja, diese Art von Nähe hätte ich eigentlich auch gerne, das macht, glaube ich, auch ganz viel von diesem Film.
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich will gar nicht mit ihr befreundet sein oder diese extreme Nähe zu ihr haben. Ich mag das auch, dass sie einen professionellen Abstand hält, weil ich bin eben nicht ihre Freundin, sondern eine Patientin. Aber dieses tiefe Gefühl der Dankbarkeit, was ich ihr empfinde gegenüber und ich auch von ihr spüre, dass sie sehr stolz ist auf all die Schritte, die ich gemacht habe, das ist schon toll.
Ich habe mich nicht ganz gut ausgedrückt. Ich meinte das nicht, dass ich da sitze und denke, das hätte ich gerne. Aber es gibt so einen Teil in mir, eine Stimme, so was Kindliches vielleicht auch, was denkt, ja, das hätte ich auch gerne. Weißt du, so wie wenn man in der Dokumentation einen wahnsinnig liebevollen Vater sieht und denkt, ja, ohne jetzt irgendwas über meinen Vater zu sagen, aber zu sagen, Mensch, genau so hätte ich das eigentlich auch gern gehabt. So in diese Richtung eher. Also als was, wo einem rational klar ist, wie du sagst, das kann in der Therapie nicht wirklich dienlich sein, wenn wir jetzt am Wochenende um die Häuser ziehen, aber trotzdem eben so einen kindlichen Wunsch zu verspüren, zu sagen, ein bisschen davon vielleicht schon. Ja, Benni, kannst du damit auch was anfangen? Du hast ja, also Christina, das, so wie du dein Therapieverhältnis beschrieben hast, ist das schon ein bisschen on-off, aber dann auch immer wieder längere regelmäßige Phasen, kann man das so sagen?
Also es gab längere Zeiten, längere Zyklen, aber jetzt bin ich schon seit ein paar Jahren immer nur sporadisch dabei.
Okay, ja. Aber du kennst auf jeden Fall diese Phase, wo das länger und intensiver ist, sehr gut.
Ja.
Und Benni, du hast ja eben eher so einen verhaltenstherapeutischen Ansatz für Christinas und mein Verständnis, eine sehr lockere Beziehung zu einer Therapeutin. kannst du trotzdem ein bisschen nachvollziehen oder wie erlebst du das, wenn du eben den Film siehst und denkst, das kann auch so sein?
Also sagen wir es mal so, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass ich die meiste Zeit, also immer wieder gedacht habe, sowohl im Film als auch im Buch, dass halt meine Therapeutin schon diese Sachen mit mir fährt. Vielleicht nicht genau so, aber grundsätzlich ist das schon das, was wir machen oder was auch immer wieder meine Rolle spielt. Ich glaube wirklich, ich habe eine für mich sehr wertvolle Beziehung zu meiner Therapeutin als solches, so nehme ich das wahr. Es ist ja unglaublich wichtig und dabei ist, glaube ich, wirklich völlig egal, ob das jetzt mehr der Verhaltensansatz ist oder auch ein tiefenpsychologischer Ansatz ist, dass man da jemandem gegenüber sitzt, dem man vertraut. So, das ist das eine, also man braucht dieses Vertrauen zu der Person. Und das speist sich nicht, also das hilft dann zusätzlich dazu, wenn das tatsächlich eine professionelle Beziehung ist. Weil das ist ja das, worüber wir auch immer reden. Das Problem ist halt, ich kann ganz viel mit Freunden reden oder so. Da spielt aber immer dieses Teufelchen auf der Schulter eine Rolle, ihr sagt, da erzählt es besser nicht, wer weiß, was die dann denken. Und deswegen ist es natürlich super, wenn man mit jemandem spricht, wo man weiß, hey, ich bezahle denjenigen dafür, dass er sich das anhört. Und der kennt auch meine Freunde nicht. Also das werden die nie erfahren. Ich kann hier alles auspacken. Und ich habe es auch schon mal gesagt, in meiner allerersten Therapie bin ich da reingekommen und habe relativ schnell festgestellt, dass ich dachte, erstens glaube ich, mein Therapeut hat viel größere Probleme als ich. Und zweitens Und zweitens, das war nicht ganz ernst gemeint, und zweitens, dass ich tatsächlich mir relativ schnell klar geworden ist, egal was ich dem erzähle, glaube ich, ist das Pipifax im Gegensatz zu dem, was er sonst so hört in seiner Praxis. Und das ist jetzt vielleicht nicht mehr so, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Therapeutin gefunden, die also so blöd wie das klingt, auch irgendwo gewisse Sympathien für einen hat. Mhm. Ja, und ich habe eben auch Sympathien für sie. Und trotzdem denke ich halt nicht, ach, wäre das schön, wenn wir Freunde wären. Ne? Also darum geht es gar nicht. Aber einfach, dass man wirklich das Gefühl hat, man begegnet nicht nur einem professionellen Menschen, sondern jemandem, den man auch wirklich eigentlich gerne auch sieht. Also einfach, ne? Und mit dem man sich tatsächlich auch gerne unterhält und nicht nur wegen des Gewinns, den man da hoffentlich rauszieht, sondern einfach, weil es auch angenehm ist, sich zu unterhalten. Und von dem her kann ich das natürlich verstehen, was in dem Film da zwischen Jonah Hill und Phil Stutz irgendwie passiert. Das ist halt Faktor 1000 oder so, sage ich mal. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so wollen würde oder zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es so nicht bräuchte. Ja, was aber trotzdem toll ist, wenn das so ist, und es ist so wahnsinnig ehrlich in dem Film, und deswegen ist es, finde ich, auch so berührend, dass die mit so relativ wenigen Seitenbemerkungen man so feststellt, das ist total ehrlich, da sitzen sich zwei Menschen gerade gegenüber, die wirklich ohne jeden Schutzschild sich eigentlich auf ihre Art und Weise eben wirklich sagen, wie lieb sie sich haben als Menschen auch einfach. Und das ist wahnsinnig toll. Aber für meine Therapie brauche ich das nicht.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also ich habe, das ist berührend, das haben wir jetzt festgestellt und meinen das auch so. Haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, ich finde, das sind ja auch so viele kleine Einstellungen, wenn die Kamera auf den Händen von Phil Stutz ist und du siehst, wie sie zittern oder so, aber du, das überhaupt nichts, das hat keinen Schauwert oder so, da soll nichts vorgeführt werden, sondern das ist einfach der liebevolle Blick von jemandem, der ihm ganz doll am Herzen liegt. Aber wie bewertet ihr das denn, wenn Therapeut und Patient sich am Ende gegenüber sitzen und sagen, ich liebe dich? Also kann man, ich meine, klar, Phil Stutz ist fürchterlich krank. Ich hatte es nochmal nachgeschaut. Ich glaube, er lebt aber noch, obwohl der Film nicht mehr ganz aktuell ist. Ne? Der ist fürchterlich krank. Der Film ist eine Liebeserklärung an ihn. Und trotzdem frage ich mich, kann man, nachdem man das gesagt hat, kann man dann trotzdem noch arbeiten oder ist das Arbeitsverhältnis damit dann nicht auch so weit entprofessionalisiert, dass man sagen muss, das wird jetzt aber auch ein bisschen schwierig oder kann zumindest schwierig werden.
Naja, also vielleicht muss man bei aller Emotion und das, was der Film ja auch an tollen Sachen an uns berührt hat, auch da offen reden und sagen, er ist auch amerikanisch. Und ein amerikanisches I love you geht, glaube ich, nochmal sehr viel schneller über die Lippen als ein gutes deutsches Ich liebe dich.
Außer sie haben sich gerade erst kennengelernt. Dann muss man doch so und so viele Treffen haben, bis man solche Sachen sagen darf.
Perfekt. Genau. ich glaube, das müssen wir, das gehört auch mit zur Wahrheit, das müssen wir da vielleicht auch nochmal runterrechnen. Ja. Prinzipiell glaube ich auch, dass es ähnlich ist, wie Benny es sagt, ich empfinde das ähnlich. Toll, wenn man einen guten Draht hat. Aber da bin ich auch ganz konservativ und sage, nee, es braucht halt schon auch eine Distanz, einfach auch nochmal, um ja vielleicht eine andere Autorität zu haben. Ich weiß nicht, wie das in euren Therapien so ist oder war. Also meine Therapeutin hat mir natürlich nie irgendwas gesagt, was ich zu tun habe, sondern hat mich selbst drauf kommen lassen oder mit mir zusammen einen Weg entwickelt. Aber wenn sie denn dann mal was gesagt hat und gesagt hat, Frau Scheuer, das ist jetzt wirklich Mist. Dann wusste ich auch, das kommt von einer Person, die ist wirklich eine Respektsperson. Mhm. Und das habe ich auch gebraucht durchaus. Ne? Und das ist eben der Unterschied zu Freundinnen und Freunden. Wenn die dir das sagen, hat das nochmal ein anderes Gewicht, als wenn die Therapeutin, die zwar dir nahe ist und ja nun auch deine tiefsten Untiefen kennt, wenn die dann nochmal sagt, hier befinden wir uns auf einem Holzweg.
Und sag mal, also du hast den Film gesehen und dann hast du gesagt, okay, da möchte ich auch gerne das Buch lesen, / hören. Wie hast du denn dann aber, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber nochmal, also Benny und ich haben ja einen sehr großen Kontrast zwischen Buch und Film empfunden. Wie hast du das erlebt?
Total. Also ich war nahezu desorientiert, weil das für mich überhaupt nichts damit zu tun hatte, was ich da gerade gesehen hatte. Es fiel mir auch schwer, die einzelnen Wege, die Stats beschreibt, dann auch nochmal in den Tools wiederzufinden. Alles Amerikanisierte mal beiseite, aber ich habe halt wahnsinnig geskippt in den Kapiteln. Ich habe halt auch gehört und habe auch gedacht, nein, also ja, das ist jetzt halt, ohne eine Schublade aufmachen zu wollen, aber das ist was für ein Ami, ne? Ja, also das hatte für mich ganz wenig damit zu tun und da kam halt meine größte Irritation, was eure Folge anging, her. Warum? Ich hätte so gerne mit euch noch, also ich hätte so viel gehört, so gerne, wie ihr den Film empfunden habt, genau das, ne, jetzt. So, und dachte, warum? Das ist doch scheiße, das Buch.
Du hast völlig recht. Die Frage kann man tatsächlich so stellen.
Ja, aber gut.
Naja, es ist natürlich leichter, sich an einem Text entlang zu hangeln, als an so einem Film, vor allem wenn es ein Film ist, der so sehr von den Zwischentönen lebt, also von den Dingen, die nicht gesagt werden und von dem, was man halt spürt, wenn man die beiden beobachtet, das ist sehr viel schwieriger, in Worte zu fassen.
Aber ihr seid doch beide voll gut mit Zwischentönen und Gefühlen.
Danke dafür.
Nicht zu viele Komplimente.
wir nehmen das, also wir haben es ja schon festgestellt, eben, ich glaube, wir haben da tatsächlich, oder sagen wir es mal anders. Ich glaube, eigentlich wäre es sehr viel wertvoller gewesen, wenn wir uns einfach nur über den Film unterhalten.
Naja.
In der Form. Aber gut, wer weiß, vielleicht haben wir ja trotzdem auch durch das Besprechen des Buches, haben wir ja trotzdem da Leuten auch die Tür geöffnet, halt dieses Buch eben, obwohl wir es nicht gut fanden, aber vielleicht jemand, der gedacht hat, wirklich so, hey, das ist doch super, ich suche irgendwie genau das, haben wir vielleicht denjenigen dann doch dahin geholfen, ich weiß es nicht.
Und ich bin da wahnsinnig ergebnisorientiert, wenn es auch nur eine Person gibt, die sagt, ach ja, vielleicht muss ich doch mal wieder ein bisschen mehr aktive Liebe versprühen.
Ja.
It's all good. It's all good.
Also ich würde sagen, wir werden unter dieser Folge den Film verlinken und das Buch nicht.
Cool.
Ich habe aber trotzdem nochmal die Frage, du hast dann das Buch dir so zu Gemüte gezogen, wie das verträglich war. Arbeitest du mit den Tools? Ist das was du dir mitgenommen hast und gesagt hast, sicherlich nicht rund um die Uhr, aber ich versuche das hochzuholen, ich versuche das auf dem Schirm zu behalten?
So, Real Talk. In dem Moment, als es mir dann nicht so gut ging und als ich die Doku gesehen habe und jedem gesagt habe, du musst es unbedingt gucken, es ist so schön, bis ich dann diese zwei Sitzungen bei meiner Therapeutin wieder gemacht habe, um on track zu sein. Bis dahin habe ich ganz, 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 ganz doll die aktive Liebe geübt. Mhm. Ganz doll. Aber jetzt geht es mir halt wieder gut.
Jetzt brauchst du das fünfte Tool.
Ja, bräuchte ich theoretisch, aber ich glaube, jetzt ist es halt eher so, dass ich die aktive Liebe sprühen kann, ohne es zu üben. Mhm. Dass es mir wieder gut geht, ist nicht ein Resultat des Tools, sondern dass die Doku mir die Tür aufgemacht hat, mal wieder bei meiner Therapeutin anzuklopfen und zu sagen, können wir uns einmal noch den Schatten angucken. Mhm. Da ist noch eine Dissonanz, da würde ich gerne noch mal dran.
Das finde ich übrigens, also ich weiß das nur von meiner Therapeutin, bei deiner ist das auch so. Ich vermute mal, dass es ein Grundsatz des Gewerbes ist, dass man eben auch immer noch die Möglichkeit hat zu sagen, und wenn noch was ist, dann rufen Sie mich noch mal an. Und man fängt nicht wieder bei Null an, sondern ist wieder bei einem Menschen, mit dem man schon ein weites Stück des Weges gegangen ist. Das ist schon auch ein Riesenluxus.
Es ist ein wahnsinniges Privileg, dass das möglich ist, dass sie dafür auch Kapazitäten hat. Und nach diesen zwei Sitzungen war es dann ja auch schon wieder alles schon wieder richtig geleitet da in meinen Synapsen. Ja, aber dass es überhaupt möglich ist, ist ein Riesenprivileg,
ja. Ja, das ist natürlich auch schön, wenn man eben dann in dem Moment merkt, okay, man ist nochmal falsch abgebogen, aber man hat den Hinweis verstanden und man hat eben auch die Vorarbeit geleistet, ne? Dass dann zwei Sitzungen einen auch wieder auf die Spur bringen und man eben nicht sagt, okay, jetzt brauchen wir nochmal 50, ja. Sondern das ist eben auch schon was man dann doch wieder hochholen kann.
Ja, und dafür musst du in den Keller gehen, dafür reicht es nicht, ein kleines Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, ist mein Empfinden.
Meins auch. Benni und ich wir hatten keine Folge dazu, aber es klang schon immer mal wieder durch in verschiedenen Gesprächen und da wollen wir natürlich auch gerne deine Meinung hören. Ist sowas jetzt nicht konkret die Tools, aber etwas in der Art, ist das nicht was uns auch in der breiten Bildung vielleicht sogar als Schulfach fehlt oder so, dass man sagt, wie gesagt, nicht konkret diese fünf Maßnahmen, aber dass man sagt, Mental Health ist ein Thema, was viele Menschen betrifft und es muss dir ja auch gar nicht fürchterlich schlecht gehen, damit du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, wie könnte es denn wieder besser sein. Fehlt uns da irgendwo als Gesellschaft was?
An allen Ecken und Enden. Ja. Also es muss ja noch nicht mal Mental Health sein, weil das ja immer zwangsläufig mit einer Krankheit irgendwie konnotiert ist. Aber schon alleine, was Rollenverständnis angeht, was darf ich denn eigentlich als Mann fühlen und was steht mir als Frau zu und wo positioniere ich mich eigentlich? Also da fängt es für mich schon an, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie bin ich wertschätzend mit meinen Mitmenschen? Wie achtet man aufeinander? Ich finde, dass also an allen Ecken und Enden, wo solche Skills in Anführungszeichen unterstützt werden, gefördert werden, das finde ich unglaublich wichtig. Und ich glaube, auch nochmal in den vergangenen Jahren ist ja unglaublich viel passiert, auch was die Offenheit angeht für Depressionen. Du wirst heute eben nicht mehr geächtet, wenn du sagst, ich habe eine depressive Episode. Da hat sich ja schon wahnsinnig viel getan, aber da ist noch unglaublich viel Luft nach oben. Wie empfindet ihr das?
Also erstmal, ja, ich glaube, dass sich da schon ganz viel getan hat und da noch aber trotzdem auch weiter was tun muss. Zumal ich, das, was schade ist immer, finde ich, dadurch, dass in den letzten Jahren, wenn auch so prominente Leute dann an die Öffentlichkeit gehen und sagen, also ich habe Depressionen, letztendlich, das, was witzigerweise passiert, ist ja nicht, dass man plötzlich für geistige Probleme irgendwie offen wird, sondern man wird für Depressionen offen. Das finde ich immer so ein bisschen schade, ne? Weil das ist halt das, was man auch gehört hat. Aber wenn das es auch in anderen, ganz anderen Gestalten mit ganz anderen Namen kommen kann, die einen genauso fertig machen können, darüber wird dann wieder nicht so viel geredet. Ja, sei es, dass das irgendwie Panikattacken sind, eine Angststörung oder so weiter. Das ist dann wieder so eine Blackbox, wo die Leute nichts mit anfangen können. Das finde ich ein bisschen schade. Aber also weil ja Marcel jetzt auch die Frage gestellt hat, gerade mit dem, sollte das als Schulfach oder irgendwie so. Also ja, ich glaube, dass wir tatsächlich in unseren vielfältigen Ausbildungsformen, die es so gibt, oftmals vergessen, den Menschen auch was mitzugeben, dass sie eben sich um ihre Gesundheit und nicht nur die körperliche, sondern eben auch die geistige mit kümmern sollen. Und wie sie das auch tun können, vielleicht mit ganz einfachen Mitteln, wie zum Beispiel solchen Tools oder irgendwelchen Abwandlungen davon. Ich weiß, ich habe eine Zeit lang unterrichtet an einer Pflegefachschule und dort hatte ich tatsächlich teilweise auch neue Kurse. Die haben tatsächlich sowas in ihrem Lehrplan mit drin. Das Problem ist, was ich da festgestellt habe, das konzentriert sich immer sehr viel nur auf Stressbewältigung. Wo man das Gefühl hat, es geht eigentlich nur darum, den Leuten zu erklären, wie sie stressresistenter werden, anstatt ihnen eigentlich grundsätzlich zu erklären, du musst nicht nur Stress vermeiden, sondern auch, was sind also die Anzeichen dafür, dass es dir grundsätzlich nicht gut geht und was kannst du dann dagegen tun? Das sind 3, 4, 5 Sachen, die du dann tun kannst, so, um da irgendwie da rauszukommen, beziehungsweise da kannst du dir auch Hilfe holen. Das fand ich, kam bei all diesen Sachen dann immer zu kurz. Von dem her, ja, denke ich, da kann noch einiges passieren und müsste auch passieren.
Ja, ich habe die Frage natürlich gestellt, weil ich sehr, sehr dafür bin. Ich glaube auch, dass wir da noch fundamentaler denken können. Also ich finde, was ich jetzt zum Beispiel sehr angenehm in dieser Runde finde, ist, wir sind nicht überall einer Meinung oder du bist ja auch hergekommen und hast gesagt, Jungs, ich sehe da ein paar Sachen ganz anders, aber wir können respektvoll miteinander kommunizieren. Mhm. Und das ist schon alleine das, was uns jetzt hier zu dritt ganz selbstverständlich ist, ist ja was man aber auch lernen kann oder auch vielleicht lernen muss, andere Meinungen auszuhalten und auf der argumentativen Ebene zu bleiben. Und solche Dinge. Oder ich habe auch, wenn ich an meine Kinder denke, nicht, dass die damit große Probleme hätten, aber einfach auch mal so die Frage im schulischen Umfeld vielleicht zu stellen, was ist eigentlich eine gute Freundschaft? Was ist denn ein guter Freund? Ja, oder ich finde, da gibt es ganz viele abgestufte Themen, von denen ich mich freuen würde, wenn wir sie als Gesellschaft anders adressieren würden. Auch was du gerade gesagt hast, Mental Health ist ja eigentlich immer mit einem Problem verbunden. Warum eigentlich? Also warum ist das nicht ein Teil unserer Gesundheit, den wir proaktiv pflegen und um den wir uns kümmern, bevor er zum Problem wird? Du nächst.
Ja, und vor allen Dingen auch, wie kriege ich vielleicht dann auch einen Zugang dazu, ohne dass es pathologisch ist? Wie kriege ich einen Zugang zu meinen Gefühlen, wo ist es okay, wütend zu sein, wo ist es okay zu streiten, wo ist es angebracht, wertschätzend zu sein. Ich glaube, dass, ich meine, ihr seid Eltern, ne? Ihr vermittelt das jetzt schon mal so on the fly, ne? Das passiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer zwangsläufig ein Schulfach sein muss oder wie auch immer. Ich sehe das bei uns im Team zum Beispiel. Ich habe ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen und bin bei uns im Team Mutpatin. Versuche, ja, was unglaublich viel Spaß macht, also sie zu ermutigen, andere Entscheidungen zu treffen und mal dickköpfig zu sein und wie auch immer.
Ich habe das kenne ich gar nicht als Konzept. Das heißt, du bietest dann sozusagen Gespräche an, wenn jemand was hat oder läuft das über Wochenendseminare oder?
Wir haben verschiedene Werte bei uns in der Agentur, für die wir stehen. Und dann kam irgendwann die Idee auf, ob es nicht eine Patin oder einen Paten geben könnte für einen Wert. Und weil ich glaube, dass ich in den letzten Jahren sehr viel Mut gewonnen habe, möchte ich das halt gerne weitergeben. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, heute ist Mutsprechstunde. Also so nicht, aber wenn eine junge Kollegin sagt, du, ich habe da einfach eine Frage, ich sehe das komplett anders als der Chef, soll ich das machen oder nicht? Dann zu sagen, ne, mach mal, ist doch eine coole Idee, was kann dir denn passieren? Also so simpel ist das. Mhm. Aber vielleicht sind es ja auch ganz oft die simplen Dinge.
Das glaube ich auch.
Ja, und muss es dann gleich instrumentalisiert sein als ein Fach? Oder sind wir da auch wieder mit der Eigenverantwortung, jeder für sich dann verantwortlich zu sagen, ich möchte da was weitergeben? Und jemanden.
Ich bin unbedingt für Eigenverantwortung. Ich habe nur eben gerade auch, weil ich bei meinen Kindern sehe, was für eine Zeitverschwendung, die in der Schule lernen, frage ich mich, sind das nicht Sachen, die sie vielleicht besser aufs Leben vorbereiten würden? Natürlich soll mich das nicht von meiner Aufgabe entbinden, auch ein Umfeld zu schaffen, auch in dem wir dieses Gespräch führen. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass das strukturell anders angedacht wird. Wobei ich auch einen kritischen Gedanken dazu habe. Ich weiß nicht, ob ich das hier in einer anderen Folge gesagt habe oder nur wollte. Ich hatte mal ein Interview mit einer Soziologin gelesen, die sagte, naja, wir reden so viel über Achtsamkeit, aber wenn wir uns mal angucken, wo kommen diese Diskussionen eigentlich her, dann stellen wir fest, dass da so ganz große Treiber die Bundeswehr sind, Coca-Cola, Microsoft. Und dann stellt man fest, ja, das sind Unternehmen, denen es jetzt weniger darum geht, dass du ein zufriedenes Leben führst, sondern du sollst einfach weiter funktionieren. Da geht es um Arbeitsausfall, der minimiert wird. Und das ist natürlich, das macht den Ansatz ja nicht per se völlig falsch, aber es ist natürlich nicht die Motivation, die ich mir jetzt für dieses Thema gewünscht hätte.
Also ich weiß, was du meinst. Das ist aber, also das ist vor allem hauptsächlich das Thema Resilienz. Ja. Mhm. Und das ist sicherlich was in der Form, wo man sagt, das kommt natürlich aus einem ganz bestimmten Grund eben, damit man einfach funktionsfähig bleibt. Aber wie du gerade gesagt hast, es ist ja nicht grundsätzlich falsch, sich damit zu befassen, wie man, vielleicht will man es auch nicht widerstandsfähiger nennen, sondern einfach wirklich zu sagen, gerade wenn es eben nicht funktioniert, vielleicht gerade wenn die Kleinigkeiten auch nicht mehr greifen, was man dann halt auch mal tun kann. Und das nicht aus der Sicht, damit ich wieder arbeiten gehen kann oder damit ich weiter produktiv bin bei der Arbeit, sondern damit ich grundsätzlich erstmal für mich in meinem Leben funktioniere, weil das ist ja das Entscheidende. Ja? Und wenn man den Gedanken so umdreht, dann hat natürlich auch Coca-Cola oder die Bundeswehr was davon, weil wenn ich für mein Leben funktioniere, dann werde ich wahrscheinlich auch, zumindest wenn ich etwas mache, was ich auch gerne mache, dann auch da weiterhin produktiv oder noch sehr viel produktiver sein als vorher. Mhm. Das heißt, eigentlich profitieren ja da alle davon. Das mit dem Fach, also muss man dafür ein Fach haben? Ich weiß nicht, ob man ein Fach haben muss. Das Problem ist ja, die Eigenverantwortung ist schön da für die Leute, die wahrnehmen können. Na, also ich meine, wenn du halt ein intaktes Elternhaus hast von Menschen, die auch aufgeschlossen sind für sowas und die auch sagen, natürlich ist mir das wichtig, dass ich das meinem Kind mitgebe, dann funktioniert das wunderbar, dann braucht dieses Kind wahrscheinlich kein Schulfach zu dem Thema. Aber leider wissen wir oder zumindest vermuten wir ganz dunkel, dass das wahrscheinlich der kleinere Teil der Bevölkerung ist.
Ja, du hast recht.
Und da, glaube ich, wäre es halt hilfreich, wenn es da zumindest so eine Grundausstattung geben würde, die man irgendwie eben auch an anderer Stelle bekommen könnte. Ist, ja, wie gesagt, meine Meinung dazu nur.
Ja, da habe ich auch nicht zu Ende gedacht. Da habe ich wirklich aus einer privilegierten Situation gedacht, hast du recht. Ja, spannend. Mhm.
Alle nicken, alle sind dahin.
Ja, das muss man.
Wir sind uns alle einig, herrlich.
Wir sind uns einig, verschwitzt und müde.
So sieht das aus.
Und wir müssen das auch hast du, witzig in die Länge ziehen.
Genau, hast du, wenn, also eben, wir haben uns schon darauf geeinigt, wir verlinken den Film unter der Folge nochmal. Mhm. Wir verlinken natürlich auch gerne deinen Podcast. Und wenn wir jetzt so als abschließenden Gedanken, wenn du das nochmal so kurz und griffig zusammenfasst, ich habe es jetzt immer noch nicht gesehen, warum muss ich mir das anschauen?
Es ist so unglaublich individuell, dass ich jetzt nicht sagen kann, warum du dir das angucken solltest. Ich kann dir sagen, warum es sich für mich gelohnt hat, es anzugucken. Ja. Weil der Film mir gesagt hat, geh vorwärts, sei versöhnlich mit dir, sei versöhnlich mit deinem inneren Kind und versprüh Liebe. Und dafür bin ich dankbar.
Schöner kann man es, glaube ich, nicht sagen.
Nee, dem ist nichts hinzuzufügen.